Lieber Konsti, ganz herzlichen Dank für die herzliche Begrüßung. Du weißt, ich liebe dich. Ihr habt einen großartigen Pastor. Und ich weiß noch, als 20 Jahre Franken hat man einiges miterlebt. Ich habe auch miterlebt, als du gekommen bist. Das war so 2007 oder so rum oder 2008, ich weiß nicht mehr so genau. Siebenkästraße. Da habe ich dich ein paar Mal besucht. Da war die Gemeinde noch ein bisschen kleiner, Freunde. Ja, ist eine Menge passiert seitdem. Ihr macht ja einen Mega-Dienst hier und wir schauen aus Düsseldorf immer gerne mal ein bisschen rüber. Was machen die da eigentlich? Und habe jetzt wieder einen neuen Impuls mitgenommen. Holy Spirit Night oder wie ihr das nennt. Das ist großartig. Amen. Vielen Dank für das, was ihr macht für Düsseldorf, für Nürnberg und für das ganze Land. Das ist so gut, so gut. Wir brauchen starke Kirchen, in denen Menschen ein Zuhause finden. Ne? Hey, bevor ich mit meinem Thema richtig einsteige, ich werde es gleich noch vorstellen, möchte ich gerne mal mit zwei Bibelstellen anfangen. Und zwar einer Bibelstelle ganz aus dem ersten Teil der Bibel, erste Buch Mose, ganz am Anfang. Und danach ein Text aus dem letzten Buch der Bibel, die Offenbarung. Und beide haben das gleiche Thema. Und dazwischen findet die gesamte Menschheit und Heilsgeschichte statt. Aber es gibt eine Überschrift sozusagen über dieser Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und die finden wir hier. Ich lese mal aus 1. Mose Kapitel 9. Es ist quasi die Geschichte, wo Gott noch einmal mit Noah anfängt, die Menschheit zu bauen, nachdem die Sintflut alles dahin gerafft hat. Das ist ein zweiter Start, die zweite Chance. Und hier heißt es, Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, ich habe den Menschen als mein Ebenbild geschaffen. Ich schließe einen Bund mit euch und mit den vielen verschiedenen Tieren. Und das ist mein Versprechen. Nie wieder werde ich eine so große Flut schicken, um die Erde und alles, was auf ihr lebt, zu vernichten. Der Regenbogen soll ein Zeichen für dieses Versprechen sein. Amen. Jetzt weißt du, wo der Regenbogen herkommt. Wir sprechen gleich noch über LGBTQ+, aber da kommt der Regenbogen nicht her. Gott hat ihn gesetzt in den Himmel, um ein Zeichen zu setzen. Es ist sein Erinnerungspunkt, um uns deutlich zu machen, Gott liebt die Vielfalt. Gott liebt Diversity. Und wenn ich hier so ein bisschen rumschaue, dann sehe ich Menschen aus verschiedensten kulturellen Hintergründen, mit verschiedensten Hautfarben und alles. Das ist ja der Himmel auf Erden hier. Das ist das, was Gott sich schon immer gedacht hat. Gott liebt die Vielfalt. Er hat Millionen von Tierarten, Pflanzenarten geschaffen und 8 Milliarden originale Menschen und keiner ist wie der andere. Und Gott liebt es, dass so viel Unterschiedlichkeit da ist. Das ist großartig. Das war am Anfang sein Plan und das wird am Ende der Menschheitsgeschichte nochmal richtig gefeiert und da schauen wir nochmal rein. Das finden wir im letzten Buch der Bibel, Offenbarung Kapitel 7. Da heißt es, es ist ein Blick in den Himmel, in die Ewigkeit, in die wir hineinkommen werden, wenn der Tag kommt. Da heißt es, danach sah ich eine große Menge Menschen, so viele, dass niemand sie zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Sie standen in weißen Kleidern vor dem Thron und dem Lamm und hielten Palmzweige in den Händen. Mit lauter Stimme riefen sie, der Sieg gehört unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Alle Engel standen im Kreis um den Thron und um die Ältesten und um die 4 mächtigen Gestalten. Sie warfen sich vor dem Thron zu Boden, beteten Gott an und sprachen, das ist gewiss, Preis und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Stärke gehören unserem Gott für alle Ewigkeit. Amen. Wow, was für ein Text, oder? Was für eine Vision, auf welche Zukunft gehen wir zu, ihr Lieben? Das wird herrlich sein. Jeder Mensch muss einmal vor dem Thron Gottes stehen. Und dort wird es so viele verschiedene Menschen geben, die in einer Stimme sich in eine Richtung ausrichten. Sie stehen rings um den Thron. Sie haben eine Mitte. Diversity, Vielfalt braucht eine Mitte. Das ist die zentrale Aussage der Bibel. Vielfalt ist von Gott geliebt, aber Vielfalt braucht eine Mitte. Sonst zerfällt Vielfalt in viele Einzelteile. Es ist wie wenn ein Gefäß auf den Boden fällt und plötzlich nur noch Scherben da liegen. Da geht nichts mehr rein. Das fängt nichts mehr auf. Vielfalt, die nicht verbunden ist, ist eine Herausforderung und manche Menschen haben Angst davor. Aber die Kirche ist der Ort, in die Gott eine DNA reingelegt hat. Die DNA der Kirche heißt, Vielfalt ist willkommen. Du bist willkommen. Egal wie du bist, wie du aussiehst, was du mitbringst, Gott will dich in seiner Familie haben. Das ist die Botschaft und das ist übrigens auch die Hoffnung für Deutschland. Liebe Freunde, Deutschland ist so divers geworden. Wenn es keine Mitte gibt, zerfallen wir in viele kleine Einzelteile und das ist nicht schön. Wir brauchen eine Mitte, die uns verbindet und diese Mitte kann und will Jesus Christus sein, um den wir uns herum versammeln. Und dann werden aus Fremden Freunde und aus Männern und Frauen Brüder und Schwestern eine Familie für Gott. Ist das gut? Hey, das ist unser Traum. Vielfalt ist von Gott, aber sie braucht eine Mitte, damit sie eine gemeinsame Ausrichtung hat. Und da bin ich bei meinem Thema. Ihr habt mir ein schwieriges Thema gestellt und das ist eine gute Entscheidung. Dafür lädt man am besten einen Gastsprecher ein. Habt ihr gut gemacht. LGBTQ+ in Bibel, Kirche und Gesellschaft. Was für ein Thema. Das ist ein spannungsgeladenes Thema. Das ist ein Thema, wo man ganz schnell auch einen falschen Zungenschlag anschlägt und ganz schnell auch was Falsches sagt. Und du betet für mich, dass ich keinen Unsinn rede. Ja? Es soll uns helfen, in dieser Vielfalt auch der Meinungen irgendwie im Dschungel der verschiedenen Ansätze zurechtzufinden. Auf der Grundlage der Heiligen Schrift. Das ist der Punkt. Was bedeutet es, LGBTQ+, Kirche, Gesellschaft, Bibel? Wenn mich jemand fragen würde, was hältst du davon? Dann würde ich sagen, darauf kann ich dir gar keine Antwort geben. Das ist nämlich eine Detailfrage. Das ist im Prinzip, als wenn ich dir den Wald erklären soll, indem ich dir einen Baum erkläre. Dahinter steht ein großes Metanarrativ, so würde man das philosophisch ausdrücken, eine große Erzählung, in der sich diese Strömung, diese Überzeugung quasi ihren Platz sucht. Das bedeutet, es gibt eine Weltanschauung, die unsere Gesellschaft prägt und man könnte diese Weltanschauung mit dem Begriff Relativismus ganz gut beschreiben. Also Relativismus ist der erste Punkt, über den ich sprechen möchte, wenn wir über dieses schwierige Thema sprechen. Relativismus bedeutet eigentlich nichts anderes als alles ist gleich gut. Alles ist relativ, ne? Alles ist gleich gut. Und das ist so die Lebensauffassung, die unsere Gesellschaft prägt. Hier jetzt LGBTQ+ im Bereich der Sexualität. Die Idee ist, du kannst machen, was du möchtest, du kannst lieben, wen du willst, mit wie oft du willst und wann du willst, kannst alles machen, solange du keinem anderen wehtust. Kannst du doch selbst entscheiden, was muss dein Nachbar darüber entscheiden, mit wem du ins Bett gehst, auf gut Deutsch. Geht dir doch gar nichts an. Und das ist so unsere Lebenshaltung, wenn wir ehrlich sind, empfinden wir auch so. Ja, was geht das den anderen an, was ich da mache? Und das ist quasi nicht immer so gewesen, ja. Das war früher ganz anders. Ich habe nochmal nachgeguckt. Bis in die 70er Jahre rein gab es ein sogenanntes Kuppler-Gesetz. Paragraph 180 BGB. Noch nie von gehört, ne? Wenn du Vorschub leistest, dass unsittliche Beziehungen stattfinden, indem du eine Wohnung vermietest an Menschen, die nicht verheiratet sind, machst du dich strafbar und kommst in den Knast nicht unter einem halben Jahr. Liebe Freunde, damit bin ich aufgewachsen. Als ich noch klein war, war das ganz normal. Wenn du nicht verheiratet gewesen bist, hast du gar keine Wohnung gekriegt. Die hätten sich strafbar gemacht. Nur mal da, so, um den größeren Rahmen zu haben. Es hat sich unglaublich viel verändert in unserer Gesellschaft. Heute ist es erlaubt, alles Mögliche zu machen, den anderen geht es nichts an. Ich sag dir eins, das ist ein Vorteil. Das ist nicht so schlecht. Ich habe keinen Bock, dass der andere mir in die Suppe spuckt und mir sagt, was ich zu essen habe oder was ich zu trinken habe oder was ich da mache, oder? Hallo, seid ihr mit mir? Es ist auch in dem Sinne ein Vorteil, dass wir heute rumlaufen können, wie wir wollen. Schaut mal hier, guck mal euren Pastor an mit seiner Käppi da. Ey, vor 40 Jahren, als ich noch klein gewesen bin, du wärst hier gar nicht reingekommen als Pastor. Hättest gleich mal die Kappe an der Garderobe abgegeben, ne? Da waren noch andere Zeiten, da hat man mehr Konformismus gelebt. Also heute ist sehr, sehr viel mehr möglich als früher. Und ich sage zunächst einmal, das ist gut. Es gibt einen Freiheitsgewinn, wenn es nur um Geschmacksfragen geht. Das ist großartig. Aber LGBTQ+, schwieriges Wort. Wollen wir es mal gemeinsam üben? Nein. Da geht es nicht um Geschmacksfragen, ihr Lieben. Hier geht es um Identitätsfragen. Und das ist auch kein Spaß. Wenn du damit anfängst, Spaß zu machen, dann kommst du ganz schnell aufs Glatteis. Weil Menschen hier nicht nur irgendwie eine... Die machen nicht nur irgendetwas. Es geht nicht um Tätigkeiten, es geht nicht um Verhalten, sondern es geht um etwas viel, viel Tieferes. Es geht um eine Identität. Um die sprechen wir heute. Und darum geht es. Und das Ganze ist überhaupt nur möglich, weil wir in einem Zeitalter leben, wo Relativismus, alles ist gleich gut, an der Tagesordnung ist. Und die Frage ist ja, wie konnte sich sowas überhaupt entwickeln? Dass Menschen heute so denken, du kannst machen, was du willst. Ich bin Historiker, du hast es schon gesagt. Das, was wir hier machen und wie wir hier leben in der freiheitlichen Welt im Westen, das ist absolut outstanding. Es ist in der Menschheitsgeschichte eigentlich noch nie da gewesen. Wir so leben mit dieser Grundidee, Relativismus, alles ist gleich gut. Du kannst glauben, was du willst, du kannst lieben, wen du willst, du kannst dich anziehen, wie du willst. Ganz, ganz viele Dinge sind dir selbst überlassen. Du musst eigentlich auf alles selber eine Antwort finden, weil es keine Instanz mehr gibt, die über dir ist. Mit anderen Worten, es gibt keinen Gott. Es gibt keine letzte Verantwortung, die der Mensch trägt. Und du hast nur dieses eine kurze Leben und aus dem musst du machen, was du machen kannst. Wo kommt denn das her? Und dann gehen wir mal ganz kurz in einem kleinen Crashkurs in die Philosophiegeschichte rein. Seid ihr mit mir?
Ja.
Danke für die erste Reihe. Ja. Aber es ist wichtig, damit wir verstehen, in welcher Welt wir leben und wie das so weit kommen konnte oder warum es so gekommen ist, wie es ist, um es nicht negativ gleich zu deuten. Also, Ludwig Feuerbach, 1841, einer der großen Philosophen Deutschlands, kommt auf folgende Idee. Er sagt, am Anfang schuf der Mensch Gott. Und er schuf ihn in seinem Bild. Steht nicht in der Bibel, keine Sorge. Das ist seine eigene Idee. Er sagt, ich habe darüber nachgedacht und ich bin zum Ergebnis gekommen, die ganze Religion, die ganze Vorstellung davon, dass es einen Gott gibt, der Normen setzt, der unserem Leben einen Rahmen gibt, das ist alles erfunden, das ist alles konstruiert, das muss weg, damit der Mensch mal endlich zu sich selber findet. Karl Marx war kein Freund von ihm, aber ein Bekannter, greift den Gedanken auf und schreibt 2-3 Jahre später Folgendes. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur. Mit anderen Worten, das, was Feuerbach sagen möchte, ist eigentlich das Gleiche. Der Mensch sucht sich quasi eine Idealvorstellung, eine ideale Welt, in die er innerlich flüchten kann, weil das Leben auf der Erde kaum zu ertragen ist. Also Religion als Fluchtpunkt, als Projektionsfläche einer idealen Welt, in die ich gerne hineinkommen würde. Das ist quasi so eine Flucht, das ist so eine Traumwelt, die sich der Mensch selber baut. Und das sagt ja auch der Karl Marx. Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur. Ach, es könnte doch anders sein. Das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist zeitloser Zustände ist. Und jetzt kommt die Aussage, sie ist das Opium des Volkes. Das heißt, es ist eine Droge. Religion ist eine Droge, die verblendet und benebelt den Menschen, damit er es in dieser fürchterlichen Welt besser aushält. Das ist quasi der Joint des 19. Jahrhunderts, um irgendwie klarzukommen. Und noch einen Schritt weiter geht Friedrich Nietzsche, ein paar Jahre später, einer der weiteren deutschen Philosophen. Und er sagt, jetzt müssen wir aber Schluss machen mit diesem Opium. Wir müssen frei werden von diesem Rausch, um endlich zu uns selbst zu finden. Wir müssen Gott töten. Wir müssen Gott töten. Und so sagt er, wir haben Gott getötet. Gott ist tot und wir sind seine Mörder. Ich kann das jetzt nicht weiter ausführen, aber es ist seine Idee. Er macht das deswegen, er ruft es in die Welt hinein, weil er möchte, dass die Menschen endlich frei werden von den Lügen, von den Opium, von der Droge der Religion, die ja alles nur Einbildung ist. Und wenn das so ist, wenn wir uns frei machen von Gott, und er hat eine dramatische Geschichte dazu erfunden, dass der tolle Mensch, der quasi dann unter die Leute geht und sagt, wir haben Gott getötet, wir haben die Welt, die Erde von der Sonne abgekettet und jetzt taumeln wir links und rechts und wissen eigentlich nicht, wie es weitergeht. Was haben wir getan? Wir haben Gott ermordet. Deswegen müssen wir wohl selber Götter sein. Und jetzt kommen wir zu unserer heutigen Zeit. Selber Götter sein ist im Prinzip ein bisschen radikal ausgedrückt die Idee des Relativismus. Alles ist gleich gut und du bist der Manager deines Lebens. Mach doch aus deinem Leben, was dir gefällt, denn es gibt nichts anderes als dieses kleine, kurze Leben. Denn es gibt keinen Gott. Das ist eigentlich die Grundlage, auf der sich LGBTQ entwickelt. Und ich möchte euch eine Person vorstellen, jetzt im zweiten Schritt, im zweiten Punkt, Relativismus erklärt an der LGBTQ-Plus-Bewegung. Ich möchte euch eine Frau vorstellen, die heißt Judith Butler. Judith Butler ist eine sehr bekannte Philosophin, hat einen Lehrstuhl für Philosophie und für andere Sachen gehabt, Anthropologie in den USA, und hat 1990 ein bahnbrechendes Buch geschrieben. Das heißt, das Unbehagen der Geschlechter. Auf Englisch heißt es Gender Trouble. Und da steckt das Ganze schon drin. Diese Frau verarbeitet ihren eigenen Lebensschmerz in diesem Buch. Mit 16 Jahren hat sie ihr Coming Out gehabt und hat sich dazu gestellt in der Öffentlichkeit, dass sie lesbisch ist. Lebt noch heute mit ihrer Freundin zusammen. Und in der damaligen Zeit, 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, war das keine so einfache Geschichte. Da wurde das noch als Krankheit eingestuft von der WHO. Bis 1992 hat die Weltgesundheitsorganisation in ihren Verlautbarungen Homosexualität als Krankheit eingestuft. Das ist noch nicht so lange her, Leute. Und daran hat sie natürlich sich abgearbeitet, weil sie war betroffen. Und sie sagt, hey, was macht ihr da eigentlich? Ihr zwängt da Leute in irgendwelche Bilder rein, es gibt ja gar keinen Gott. Und da, jeder kann doch machen, was er möchte, das muss weg. Und fängt an, nochmal weiter zu denken und sagt, dass auch das biologische Geschlecht, was wir mitbekommen haben, als wir geboren wurden, auch das ist nur ein Konstrukt. Es ist quasi menschengemacht. Die lehnt sich damit an eine andere große Denkerin des 20. Jahrhunderts, an die Simone de Beauvoir aus Frankreich, die Freundin von Jean-Paul Sartre, einem Existenzialisten, die schon 1949 gesagt hat, man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird zur Frau gemacht. Damit möchte sie zum Ausdruck bringen, was die Rolle der Frau ist in unserer heutigen Gesellschaft. Die Rollenzuschreibungen, ne? Das ist quasi Gender, das soziale Geschlecht. Eine Frau, die wäscht ab, ne? Kinderküche, Kirche haben wir früher gesagt. Und das ist so das Rollenbild, der Mann muss arbeiten und versorgt die Familie. Das sind so Rollenbilder, die sich in unserer Kultur entwickelt haben. Aber man könnte sie auch anders lösen. Es gibt da Kulturen, die das anders gelöst haben, andere Vorstellungen haben, was die Frau oder was der Mann zu tun hat. Das heißt, das ist konstruiert, das kann man verändern und das tun wir ja auch in unserer heutigen Zeit, dass sich die Rollenbilder verändern. Das ist noch nichts Dramatisches. Aber sie geht noch einen Schritt weiter und sagt, es ist nicht nur das Rollenbild von Männern und Frauen ist konstruiert und damit veränderbar, sondern sogar unsere Sexualität. Da kommt der kleine Junge aus dem Mutterleib raus, du hältst ihn hoch und sagst, Freunde, ein Junge. Mein Erbhalter, ja, also der Stammhalter ist da und die Krankenschwester sagt, nee, so kannst du das nicht sagen. Lass das mal lieber offen. Man weiß ja nie, wohin sich dieser Mensch entwickelt. Entschuldigung, das ist kein Spaß. Die Idee ist, dass sich quasi ganz viele sexuelle Identitäten entwickeln können und die Anatomie des Menschen gar nichts vorherbestimmt. Das ist auch nur konstruiert, weil die Menschen es so gesagt haben. Es gibt nur Mann und Frau. Aber es gibt eigentlich viel mehr. Und es ist quasi eine Diskriminierung, wenn man Menschen da reinpresst in dieses binäre Menschenbild. Frau und Mann und sonst gibt's nichts. Das muss weg. Es muss Freiheit entstehen, damit Menschen sich zu allem Möglichen entwickeln können. Das ist so ihre Idee. Habt ihr den Punkt? Und aus dieser Idee heraus hat sich die LGBTQ-Plus-Szene entwickelt, die das quasi zu ihrem Motto macht. Das Geschlecht, das äußerliche Geschlecht, was wir sehen können, sagt nichts über die Wahrheit aus. Die Wahrheit ist dein Gefühl. Wie du dich empfindest, darauf kommt es an. Und weil es keine letzte Wirklichkeit gibt und wir nur dieses Leben hier haben, musst du das selber schaffen. Du musst selber sagen, wer du bist. Du gibst dir die Antwort und das kannst du auch verändern. Das ist also der Hintergrund. Du bist das, was du fühlst und nicht das, was man sieht oder was man irgendwie beweisen kann. Und ich möchte dir heute ein anderes Modell empfehlen und dafür werben. Das Modell der Bibel. Und das muss ich jetzt auch begründen. Wenn du glaubst, dass alles relativ ist und es keinen Gott gibt, dann ist LGBTQ+ und auch vieles andere die letzte Konsequenz und richtig. Wenn es nichts weiter gibt, ist das die letzte Konsequenz und man kann dagegen gar nichts sagen. Und wir sagen ja auch nichts. Jeder kann da machen, was er möchte. Das ist seine eigene Entscheidung. Das ist ja nicht der Punkt. Die Frage ist nur, gibt es eine andere Möglichkeit, mein Leben zu erklären? Und die Bibel sagt, ja, es gibt eine andere Möglichkeit und die ist für uns unser Hoffnungszeichen. Es gibt einen Gott, der mich geschaffen hat. Das ist eine wichtige Aussage und auf die möchte ich nochmal zurückkommen zum Schluss. Und wir schauen nochmal in diesen Bibeltext gleich rein. Die große Frage ist alles gleich gut und gleich richtig oder hat mein Leben ein Ziel, das meine Identität beschreibt und dann auch mein Verhalten bestimmt? Das ist die große Frage. Ist alles gleich gut oder hat mein Leben ein Ziel? Bin ich mit einer Absicht geschaffen worden? Das ist die entscheidende Frage. LGBTQ+ ist gar nicht so wichtig. Viel wichtiger ist diese grundlegende Frage. Gibt es einen Gott? Dann gibt es einen Plan. Gibt es einen Schöpfer? Dann gibt es ein Modell. Gibt es jemand, der mich gewollt hat? Dann weiß ich, wer ich bin und kann es mir nicht selber sagen. Das ist die entscheidende Weichenstellung. Jetzt schauen wir noch mal rein, was hier die Bibel uns sagt. Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach, ich habe den Menschen als mein Ebenbild geschaffen. Der Mensch ist in Gottes Bild geschaffen worden. Das meint seine geistigen Fähigkeiten, alles Mögliche. Auch das Körperliche spielt damit rein. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Berufung von der Bibel her. Wir repräsentieren Gott hier auf dieser Erde. Das ist die eigentliche Bestimmung des Menschen. Das macht alles anders, liebe Freunde. Das ist nicht mehr relativ, das ist erhebend. Und das sind die Worte, die auch im 1. Mose Kapitel 1 in der Schöpfungsgeschichte verwendet werden. Und das lese ich nochmal für uns heute Morgen. Da heißt es, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Ebenbilde. Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Frau. Punkt. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Was passiert hier in diesem Text? Das sind dramatische Worte, wenn wir mal genau hinschauen. Hier heißt es Folgendes, 4 Dinge, die hier ausgesagt werden. Erstens, der Mensch ist nicht sein eigener Schöpfer, sondern er hat einen Schöpfer. Das ist eine dramatische Aussage. Das verändert alles. Das verändert alles. Wenn das wahr ist, muss ich komplett neu lernen zu denken. Stimmt's? Wenn ich einen Schöpfer habe, ändert sich alles. Und die Bibel sagt, du hast einen Schöpfer. Einen himmlischen Vater, der dich liebt und der etwas mit dir machen möchte. Zweitens, der Mensch ist der Repräsentant Gottes auf Erden. Was für eine Berufung. Wir dürfen über die Erde herrschen. Wir sollten die Erde zu einem Paradies Gottes machen. Haben wir es geschafft? Leider nicht, aber es ist unsere Aufgabe. Drittens, der Mensch hat einen Auftrag, eine Bestimmung. Er soll etwas tun und deswegen hat ihn Gott geschaffen. Es ist einfach nicht einfach nur, um Spaß zu haben, sondern Gott möchte mit uns was Kreatives gestalten. Und das vierte ist, der Mensch hat ein Geschlecht. Und Gott hat den Menschen als Frau oder als Mann geschaffen. Ein sexuelles Fluidum, was von der LGBTQ+-Bewegung behauptet wird, finden wir in der Bibel definitiv nicht. Das ist einfach eine Aussage. Das finden wir in der Bibel nicht. Gott hat den Menschen, wenn das alles stimmt, was ich hier gelesen habe, so geschaffen, dass es einen Mann gibt und eine Frau gibt. Es gibt natürlich auch diverse Abweichungen davon. Das ist klar, das wissen wir aus der Biologie. Es gibt immerhin noch ungefähr 1500 Menschen, die nicht eindeutig eindeutiges Geschlecht haben, wenn sie geboren werden. Das gibt es tatsächlich. Deswegen haben wir den Begriff divers im Personalausweis, wegen diesen 1500 Menschen, die im Jahr geboren werden, von 800.000 Neugeborenen. Das ist eine winzig kleine Gruppe. Das gibt es tatsächlich. Aber das ist jetzt das, was immer passieren kann nach dem Sündenfall, dass viele Dinge in Unordnung gekommen sind und damit müssen wir uns herumschlagen. Aber die Ursprungsidee Gottes ist das, was wir hier eben gefunden haben. Was hat das für Konsequenzen für mein Leben? 3 Konsequenzen. ist nicht alles gleich gut. Es ist nicht alles gleich gut, weil nicht alles gleich gut mir hilft, in meine Bestimmung hineinzukommen. Leuchtet das ein? Nicht alles kann gleich gut sein, wenn mein Leben eine Absicht hat. Wenn mein Leben eine Bestimmung hat, dann kann nicht alles gleich gut sein. Sondern dann gibt es einen Maßstab, hilft mir das, um meiner Berufung gerecht zu werden, oder lenkt es mich davon ab? Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage. Zweitens, es ist nicht egal, was du mit deinem Körper machst. Denn auch dass dein Körper trägt das Bild Gottes. Das ist was Heiliges, das ist was Großes. Und es gibt keine Religion wie das Christentum, die den Körper des Menschen so hochhebt. Wir glauben nicht nur an die Unsterblichkeit der Seele, sondern wir glauben an die Auferstehung der Toten. Das ist die körperliche Auferstehung. Bruder, du wirst so wiederkommen, wie du jetzt aussiehst. Also so muss es wohl sein. Und Konsti kommt auch, wahrscheinlich ohne Kappe dann, aber wahrscheinlich mit so einer langen Mähne oder so, keine Ahnung. Aber die gute Botschaft ist, wir kommen als Personen wieder, als personale Wesen mit eigener Identität. Und das sieht man auch am Äußeren. Das ist was Heiliges. Dein Körper ist ein Geschenk. Deswegen ist es nicht egal, was mit deinem Körper macht. Und das Dritte, es ist nicht egal, welches Geschlecht du hast. Denn dein Geschlecht trägt dein Potenzial. Da ist eine Hoffnung drin, die Gott in dich reingelegt hat. Und deswegen, wenn ich als Christ einem Menschen, der überlegt, ob er sein Geschlecht ändern möchte, da ändert, wenn ich ihm sage, du, ich mach dir Mut, bleib bei deinem Geschlecht, dann bin ich nicht transphob. Transphob heißt transfeindlich, sondern ich bin transfreundlich. Denn ich sage ihm das, was ich von der Bibel her verstanden habe. Und nicht, weil ich denke, hey, das geht nicht, das ist nicht in Ordnung, das macht man nicht. Ich versuche mir etwas zu sagen von der Schöpfergnade Gottes, das ist doch nicht feindlich. Sondern wenn es stimmt, was ich hier gelesen habe in der Bibel, ist es menschenfreundlich. Auch wenn es erstmal herausfordert. Weißt du, deine besten Freunde sind nicht die, die immer das sagen, was du gerne hören möchtest. Deine besten Freunde sind diejenigen, die dir das sagen, was du in diesem Augenblick gerade brauchst. Und ich sage dir eins, Christen sind Freunde von allen Menschen. Sie lieben alle Menschen und sie nehmen alle Menschen an, auch wenn sie anders sind oder unverständlich vielleicht ihr Leben gestalten. Gott hat die Liebe Gottes in uns ausgegossen durch den Heiligen Geist. Wir sind dazu berufen, Menschen zu lieben und nicht Menschen zu verurteilen. Könnt ihr Amen sagen? Amen. Pastoren haben einen Berufsethos. Konzi hat das gemacht, ich habe das gemacht. Es gibt noch mehr Pastoren hier. Wir haben mal ein Gelübde abgelegt. Und ich habe damals gesagt, vor über 30 Jahren, ich verspreche niemals, jemanden aufzugeben. Pastoren halten an Menschen fest, auch wenn sie alles anders machen, als man ihnen gesagt hat. Wir bleiben an ihrer Seite, wir lassen nicht los. Wir wollen den ganzen Weg mit Menschen gehen. Und wir lieben sie, auch dann, wenn sie Entscheidungen treffen, von denen wir denken, das war nicht gut. Wir bleiben an deiner Seite, wenn du da draußen diese Predigt hörst. Die Kirche ist dein Freund und nicht dein Feind. Wir sind nicht transphob, wir sind transfreundlich. Aber wir wollen dir auch sagen, was Gott aus deinem Leben machen kann. Und nicht, weil wir dich nicht mögen, sondern gerade, weil wir dich mögen. Und das Gleiche gilt auch für Homosexuelle. Wenn wir einem Menschen sagen, der homosexuell ist, ich glaube daran, dass Gott dich fähig macht, das andere Geschlecht zu lieben, bin ich deswegen nicht homophob. Sondern ich sage etwas aus der Verheißungsfülle Gottes heraus, weil ich glaube, dass Gott unser Inneres gestalten kann. Ja, ich weiß, es wird nicht für jeden Menschen auf dieser Erde passieren. So ehrlich sind wir. Und trotzdem gibt es ganz viele, die dieses Wort brauchen. Würde jetzt zu weit führen, die Zeit habe ich nicht, aber es gibt eine europäische Studie, noch eine Folie mitgebracht, wenn ihr die vielleicht mal reinlegt. Das ist eine Folie, die man so als Grafik dargestellt einblenden kann. Mal sehen, ob ihr sie habt. Da gab es eine europäische Umfrage im Jahre 2016 und da kam heraus, dass ungefähr 16% aller befragten Menschen in der Europäischen Union angegeben haben, im Alterssegment zwischen 16 und 30, also die jüngere Generation, 16% sind sich nicht sicher, ob sie hetero oder sonst, also die sind sich nicht sicher, oder sie sind sich sicher, dass sie, wie sage ich es denn am besten? Also sie wissen nicht, ob sie heterosexuell sind. Die haben ganz viele andere Ideen und Gefühle in sich und sind nicht so klar. Erstmal kann man sehen, dass offensichtlich die jüngere Generation doppelt so viele Probleme hat damit als Menschen, die schon älter geworden sind. Das liegt auch daran, dass in den letzten 15, 20 Jahren natürlich auch die Propaganda ist das falsche Wort, aber das ständige Sprechen darüber mehr geworden ist, dass so sehr viel mehr Menschen vielleicht darin ihre Erfüllung entdecken. Das heißt, es gibt sehr viele Menschen, die unsicher sind, wie es mit ihrer Sexualität ist. Und nur 3%, und das gilt für alle Altersgruppen, 3% sind ziemlich konstant in ihrer homosexuellen Veranlagung. Aber die anderen 13%, die haben es verdient, dass wir ihnen ein Wort der Hilfe geben, oder? Es kam zu mir eine Frau, die ja nach einer Gemeinde gesucht hat und sagte zu mir, Bernhard, wie ist es denn in eurer Gemeinde? Ich bin homosexuell. Wie geht ihr damit um? Und ich habe zu ihr gesagt, welcome in der Church. Wir lieben dich. Schön, dass du da bist. Fantastisch. Ja, das meine ich nicht. Wie denkt ihr denn theologisch drüber? Und ich, okay, wenn du hier in die Kirche kommst, dann werden wir unsere Überzeugung nicht verändern. Und wir glauben daran, dass Gott den Mann und die Frau geschaffen hat. Wir predigen die Familie Gottes aus Mann und Frau. Das ist unser Thema. Dann sagte ich, ja gut, da bin ich aber dankbar. Und ich, so, ich war schon in zwei anderen Kirchen, habe mit dem Pastor gesprochen, habe gefragt, wie seht ihr das denn so mit Homosexualität? Kein Problem, kannst sein, wie du willst, ist überhaupt kein Thema bei uns. Und dann sagt sie, das will ich nicht hören, ich bin am Struggeln damit. Kann mir nicht jemand helfen, in diesem Gefühlschaos klarzukommen? Ich danke euch, dass ihr das noch so predigt, denn ich möchte klarkommen mit meinen Gefühlen. 13% sind nicht so klar und eindeutig von den 16, das ist 75%. Die haben es verdient, dass man ihnen sagt, hey, du kannst dich entwickeln, es gibt einen Schöpfer und der kann dir helfen, dich in deiner ganzen Konfusion noch zu orientieren. Haben die es nicht verdient? Ich finde schon. Das ist die eine Seite. Wir sind Freunde von Menschen, nicht Feinde. Wir wollen Menschen helfen, damit sie ihr ganzes Potenzial auspacken können. Und wir glauben daran, dass Gott dich und mich geschaffen hat, um ein Leben zu führen, was ihm Ehre macht und uns tiefste Erfüllung bringt. Du kannst ja nicht selber sagen, wer du bist. Das ist die Botschaft der Bibel. Aber Gott kann es dir sagen. Und wenn es Gott sagt, dann kommt noch mal was ganz Neues in mich rein und ich kann noch mal von vorne anfangen. Und noch mehr gilt das für Menschen, die dabei sind, ihr Geschlecht zu verändern. Da kommt so eine große Verantwortung auf mich. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, die uns zeigt, wie eine junge Frau sich dazu hinreißen lässt, ihr Geschlecht zu verändern, weil sie niemand aufgehalten hat und niemand ihr gesagt hat, dass es auch andere Lösungen gibt. Und jetzt ist sie operiert und kann nie wieder die Alte werden. Das hat mich so getroffen. Wir wollen mal kurz das Video anschauen.
Nele ist die Trans. Das bedeutet, sie wollte einen männlichen Körper haben.
Ich lag am Boden, ich habe geheult und wollte einfach nur aus meinem Körper raus.
Hat dafür eine Geschlechtsangleichung gemacht.
Und ich war halt einfach total glücklich und erleichtert.
Und dann gemerkt, das ist irgendwie doch nicht das Richtige.
Mittlerweile sage ich auch, ich war psychisch damals eigentlich nicht in der Lage, eine solche Entscheidung zu treffen.
Sie lebte als Nele, dann hieß sie Peer.
Also das war halt praktisch dann der vollendete Peer.
Und jetzt ist sie wieder Nele. Was ist da passiert?
Hallo.
Hallo, hier ist Lisa.
Einmal ganz nach oben.
Achtung, in diesem Film thematisieren wir Depressionen und Essstörungen. Wenn es euch damit nicht gut geht, guckt euch das Video nicht an.
Hi, Lisa. Danke. Nele, wie hat das denn alles angefangen?
Ich habe eigentlich mich ziemlich unwohl gefühlt zur Zeit. Ich war damals 19 Jahre alt. Das war ich sozusagen zu der Zeit meines Abiturs. Und ich habe viel heimlich geweint und habe mich immer gefragt, ja, aber woher kommt das denn? Eigentlich ist ja in meinem Leben alles perfekt. Also eigentlich habe ich in der Schule gute Noten und ich bin beliebt und habe viele Freunde.
Wie ist das dann weitergegangen?
Das bin ich dann im Studium, da bin ich ausgezogen, bin ich nach Düsseldorf fürs Designstudium gezogen. Da ging meine Essstörung eigentlich so los. Also, dass ich ziemlich wenig gegessen habe, Kalorien gezählt habe, unbedingt abnehmen wollte. Ich habe auch oft einfach, ich lag am Boden, ich habe geheult und wollte einfach nur aus meinem Körper raus. Also ich habe mich echt gefühlt, so als ob ich in diesem Körper drin stecke, aber da nicht, einfach nicht reingehöre, das ist einfach nicht mein Körper.
Was kam denn diese Idee, es liegt daran, dass ich trans bin?
Das klingt jetzt so doof, aus dem Internet. Nein, also so einfach war es dann nicht, aber ich habe tatsächlich recherchiert, wie kann ich meine Brüste loswerden. Und dann kam ich auf das Thema. Und dann irgendwann kam halt für mich, je mehr ich darüber recherchiert habe, kam halt für mich irgendwann dann aber auch der Entschluss, ja, ich hasse meinen Körper auch und ich hasse es, eine Frau zu sein. Mir geht es genauso wie den anderen Transmenschen, also bin ich vermutlich auch trans.
Das Lobpreisteam kann ganz schön nach vorne kommen. Wenn ich diese Geschichte sehe, werde ich immer unglaublich traurig. Wisst ihr warum? Weil ich mir vorstelle, es könnte mein Mädchen sein, meine Tochter. Ich kann das nicht mehr rückgängig machen, was sie getan hat. Was für ein hübsches Mädchen war das? Und jetzt ist alles kaputt, ich kann nie wieder Kinder kriegen. Und warum? Weil ja niemand gesagt hat, es gibt auch eine andere Lösung. Es gibt so viele Meinungen im Internet, gerade im Internet, und da orientieren sich gerade viele junge Menschen dran. Und da wird es unglaublich stark empfohlen, das könnte der richtige Weg sein, das ist eine Option. Und jeder Mensch, der leidet, jeder Mensch, der sich selbst nicht leiden kann, den muss man doch verstehen, wenn er das Leiden beenden möchte, oder? Du wirst doch völlig falsch am Platz, wenn der Pastor kommt und sagt, das darfst du nicht. Das ist überhaupt nicht der richtige Augenblick. Wir müssen Menschen beistehen in ihrer Not, aber wir müssen ihnen auch sagen, was Gottes Wort ihnen sagt. Es wäre lieblos, dir nicht zu sagen, dass Jesus Christus dein Retter und Erlöser ist. Und genauso lieblos wäre es, wenn wir ihnen nicht sagen, es gibt eine Bestimmung für dein Leben und Gott hat einen Plan. Warte noch. Und über 80% von jungen Leuten, die an dieser Stelle am Struggeln sind, ich habe da recherchiert, ich habe viel damit beschäftigt, über 80% finden zurück zu ihrem Ursprungsgeschlecht. Aber nur, wenn ihnen jemand Mut macht dazu. Könnt ihr mir folgen? Es geht überhaupt nicht darum, irgendwelche Menschen zu verurteilen. Du kannst mit deinem Leben anstellen, was du möchtest. Wir sind nicht dafür da, dich zu verurteilen. Das ist deine Entscheidung. Aber du hast das Recht darauf, dass Freunde dir sagen, was Gott über dich denkt. Und das ist ja Aufgabe der Kirche, auch wenn es unbequem scheint. Wir sind nicht transphob und nicht homophob. Wir sind Freunde von allen Menschen. Wir sind menschenverliebte Menschen, weil Gott uns seine Liebe gegeben hat. Und deswegen komme ich zum Schluss. Ich sage Folgendes. Wir sind nicht nur eine Bekenntnisgemeinschaft. Das heißt, wir sagen nicht nur Dinge, an die wir glauben. Wir sind auch eine Erlebnisgemeinschaft. Amen. Wir erleben es Woche für Woche, wie Menschen verändert werden. Wir erleben es, wie Menschen aus verzweifelten Situationen herauskommen, wie Familien geheilt werden, die unrettbar eigentlich verloren gewesen sind. Wir erleben es, wie junge Leute wieder Sinn und Kraft bekommen und ein völlig neues Leben beginnen. Wir erleben es Woche für Woche. Und ich sage dir eins, das ist deine Hoffnung. Die Bibel sagt, wer in Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues hat angefangen. Halleluja. Und das ist mein Angebot heute Morgen an dich. Es beginnt etwas Neues, wenn wir Christus in uns reinlassen. Es kann alles verändern. Es ist nicht das Perfekte. Hier heißt es, es hat angefangen. Ja, es ist prozesshaft. Aber es gibt eine Kraft, die dir helfen kann, in deinem Struggle zurechtzukommen. Und ich möchte gern mit euch beten. Lasst uns gemeinsam aufstehen und Jesus einladen im Gebet, dass er Zugang bekommt zu uns, zu unserem Herzen, zu unseren Gedanken. Und dass er uns Wahrheit schenkt über uns selbst. Wahrheit, die uns frei macht. Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus hat die Wahrheit über dein Leben und du musst sie dir nicht selber sagen. Halleluja. Komm, wir beten. Jesus, du bist groß. Du bist gekommen. Du bist Mensch geworden, um uns in unserer menschlichen Not zu erlösen. Du bist nicht im Himmel geblieben, sondern du bist in unser Elend reingekommen und hast es auf dich genommen. Du kennst den Struggle auch von Menschen, die mit ihrem Geschlecht nicht zurechtkommen. Du hast es getragen am Kreuz und deswegen dürfen wir voller Zutrauen heute Morgen zu dir beten. Herr, erlöse mich. Herr, befreie mich. Herr, schenke mir den richtigen Blick auf die Wirklichkeit. Lass mich Wahrheit erkennen, Wahrheit, die du schenkst. Und lass mir die Bestimmung meines Lebens deutlich werden. Halleluja. Und wenn du heute Morgen da bist und sagst, ich möchte mich gerne auf dieses Angebot Gottes einlassen. Ich bin am Struggeln mit mir selber. Ich hatte so den Eindruck, dass heute Morgen eine junge Frau hier ist, die ist schon nah dabei, ihre Identität zu verändern, weil sie sich selbst nicht leiden kann. Sie hat schon angefangen, einiges zu verändern in ihrem Aussehen und ist auf diesem Weg, sich selbst abzulehnen. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott liebt dich. Du bist schön. Du bist angenehm in seinen Augen. Er liebt dich und hat einen Plan für dich und möchte dich heute Morgen neu in deine Arme nehmen. So wichtig ist uns Gottes Ruf ereilt in unserem Struggle. Wenn du da bist und sagst, ich brauche dieses Wort Gottes für mich, für meine Herausforderung, und wir schließen unsere Augen und schauen jetzt nicht drum, dann gib doch Gott bitte ein Zeichen, dass er kommen darf. Er drängt sich dir nicht auf, sondern er antwortet auf dein Gebet und auf deine Bitte. Wenn du da bist und sagst, Jesus, wenn es dich gibt, wenn du mich innerlich erneuern kannst, dann komm jetzt und heute Morgen. Wenn das dein Gebet ist, dann heb doch mal kurz deine Hand und sag, hier bin ich. Ich möchte, dass Jesus Christus kommt und mich erneuert und mein inneres Durcheinander wieder heilt. Dankeschön. Habe ich gesehen. Wer ist noch da und sagt, ich will das heute Morgen in Anspruch nehmen. Jesus Christus ist hier heute Morgen. Komm, heb noch mal deine Hand und sag, Jesus, hier bin ich. Bitte berühre mich, erneuere mich. Dankeschön. Ja, ist noch jemand da? Dankeschön. Hey, Gott ist so gut. Und zu ihm können wir kommen, wenn wir selber nicht weiter wissen in allen Fragen. Ich möchte gerne ein Gebet sprechen und dich einladen, es mitzusprechen an deinem Platz und Jesus die Chance zu geben, in dir etwas zu erneuern. Seid ihr bereit? Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter, ich komme zu dir heute Morgen und ich bete, dass du in mein Leben kommst, dass du mir Klarheit schenkst darüber, wer ich bin, dass du mir Klarheit darüber schenkst, wie du mich gedacht hast, dass du mich erlöst von Lügen und von Verdrehungen und mich heute Morgen annimmst als dein Kind. Ich will dir folgen, ich will auf dich hören und dein Wort gibt mir Hoffnung und Zuversicht. Und das lasse ich jetzt rein. Jesus, ich lasse dich rein in mein Leben. Regiere du und führe du mich. Du bist mein guter Hirte und ich sage Ja zu dir. In Jesu Namen. Amen.